Deutschlandradio Kultur. Das blaue Sofa. Eine Gesprächsreihe von ZDF, Club Bertelsmann und Deutschlandradio Kultur.
Und nun begrüße ich einen Autor auf dem blauen Sofa, der gleichermaßen Journalist und Schriftsteller ist. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Spiegel und er ist Bestsellerautor. Sein neuer Roman heißt Die Freiheit der Emma Herweg. Ich begrüße sehr herzlich Dirk Kurpiuweit.
Hallo, freue
mich, hier zu sein. Herr Kurpiuweit, wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen den Bezeichnungen Journalist und Schriftsteller, auf welche könnten Sie am ehesten verzichten?
Nein, auf keinen. Das können Sie mir nicht antun, diese Entscheidung. Das ist zu hart für mich. Ich bin Journalist und Schriftsteller. Ich kann da nichts von mir abschneiden. Das geht nicht.
Als Sie sich an dieses Buch gemacht haben, ein historischer Roman, Emma Herweg. Emma Herweg ist die Frau des Revolutionsdichters Georg Herweg. Wenn man hier zur Messe fährt mit der Straßenbahn, gibt es eine Straßenbahnstation, Georg Herweg. Ja. Der ist also irgendwie noch so bekannt. Über seine Frau weiß man so gut wie gar nichts. Ihr erster Impuls, war das ein journalistischer? Hatten Sie zuerst gedacht, es könnte ein Sachbuch werden oder war das von vornherein eine literarische Intention, mit der Sie sich an dieses Thema herangemacht haben?
Nein, es war eine literarische Intention. Über Georg Herweg weiß man ja sehr viel. Es gibt Biografien, es gibt sehr viel in den Archiven, über Emma leider nicht. Und ich habe auch erst über Herweg nachgedacht, viel über Herweg gelesen. Und dann merkte ich aber, Emma ist die viel spannendere Figur als ihr Mann. Und dann habe ich mich entschieden, eben Emma in Romanform zu beschreiben, weil diese Lücken, die es in der Biografie gibt, dann leichter aufzufüllen sind.
Lücken ist gut. Also ich kannte sie überhaupt nicht und bin nach der Lektüre ihres Buches wirklich fasziniert von dieser Frau. Lassen Sie uns die mal ein bisschen lebendig werden. Wer war Emma Herweg?
Ja, Emma Herweg wurde eigentlich vor genau 200 Jahren geboren, im Mai 1817, in eine reiche Kaufmannsfamilie in Berlin. Ihr Vater war der Seidenlieferant für den preußischen König. Und die lebten auch direkt am Stadtschloss, da gegenüber in einer wunderbaren Villa. Und Emma Herweg wuchs so auf, wie reiche Mädchen damals aufwuchsen, mit Musikstunden, mit Gesangsstunden, mit Malstunden. Reiten hat sie gelernt, Schießen hat sie gelernt. Das war ein ewiger Kampf gegen die Langeweile. Und eigentlich warteten diese Mädchen darauf, verheiratet zu werden, dass irgendwann der reiche Kaufmannssohn kommt und sie heiratet und dann versinken sie in diesem luxuriösen Leben. Und das war nicht das Schicksal der Emma Herweg. Dafür war sie zu klug. Sie war eine ungeheuer kluge, interessierte Frau, die sehr jung infiziert wurde von dem Freiheitsgedanken über eine polnische Freundin. Und dann hat sich Herweg eben auch zum Projekt gemacht, für die Freiheit zu kämpfen. Und da fängt ihr Leben an, ungewöhnlich zu werden. Sie lässt sich nicht früh verheiraten, sondern sie wartet auf den Richtigen.
Ja, wartet ist eigentlich nicht die richtige Formulierung. Sie hat sich ja selber, hat sie eigentlich die Initiative ergriffen. Sie war 25, ein sogenanntes altes Mädchen damals, und hat Gedichte gelesen von Georg Herweg und war entflammt von diesen Liedern eines Lebendigen, die ja sehr populär waren damals. Sie war die Tochter eines wohlhabenden Seidenhändlers, sagten sie, und lädt den Revolutionsdichter, der als Fürsprecher der Armen dasteht, zu sich nach Hause ein, aufgrund der Lektüre seiner Gedichte. Das finde ich ziemlich verwegen.
Ja, aber so war sie halt. Sie hat lange genug gewartet und dann hat sie die Gedichte gelesen, hat sich in die Gedichte verliebt und über die Gedichte auch in den Dichter. Und dann hat sie alles getan, um an diesen Dichter ranzukommen. Und dann ist es ihr wirklich gelungen, ihn dann in das Haus ihrer Eltern reinzulocken. Muss eine interessante Begegnung gewesen sein, diese extrem reichen Eltern. Dann Georg Herweg, der gefeierte Freiheitsdichter, der eigentlich abschaffen wollte,
was sie repräsentierte.
Ne? Vorfand, genau.
Ja.
Er war ein Sozialist, er nannte sich Kommunist. Er wollte das abschaffen, aber Emma fand er auch toll und hat sich auch verliebt und dann waren sie ja sehr schnell auch verlobt und auch verheiratet. Und Georg Herweg hat dann einfach davon abgesehen, sagen auch die kommunistische Revolution erstmal ausbrechen zu lassen, sondern ist ja auch erstmal jedenfalls dem Luxus verfallen.
Also die beiden machen sich gemeinsam auf, um für die Republik zu kämpfen. Sie macht das zu ihrer Sache auch. Glauben Sie, dass die Heirat mit dem Herweg also im Grunde ein Weg war, über die Liebe in die Politik gehen zu können? Also was war ihr wichtiger? Das habe ich mich oft gefragt. War das auch ein Kalkül?
Ja, es war sozusagen eine politische Heirat in bürgerlicher Form. Politische Heiraten hat es in den Fürstenhäusern ja immer wieder gegeben, dass man eben Söhne und Töchter verheiratete, um sein Reich zu vergrößern oder zu arrondieren. Und Emma hat diese Hochzeit auch politisch gesehen, weil eine bürgerliche Frau im 19. Jahrhundert hatte keine Chance, in die Politik einzugreifen. Mhm. Frauen wurden politisch einfach nicht ernst genommen und sie brauchte einen Mann dafür. Mhm. Und Georg Herweg war eben Revolutionsdichter, war extrem politisch und er war für sie, sie hat ihn auch geliebt, ganz sicher, aber er war für sie auch ein Vehikel, um über ihn politisch wirken zu können.
Mhm. Bevor wir gleich nochmal zur Politik und vor allen Dingen zum Konzept der freien Liebe kommen, was die beiden dann ja auch praktiziert haben, möchte ich ein paar Namen aufrufen, einfach um uns nochmal klarzumachen, in welcher Zeit wir uns befinden. Heinrich Heine, Richard Wagner, Michael Bakunin, Bettina von Armin, Karl Marx, Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi, Friedrich Hecker, Franz Liszt, Georg Feuerbach, George Sand. Das sind die Namen und die, sagen wir mal, die Szene gewesen, in dem die beiden sich ja bewegt haben. Herweg war damals sowas wie ein Popstar.
Ja.
Heinrich Heine war sein Gegenspieler. Was für ein Verhältnis hatten die beiden?
Na, erst war Heine der Große, der war schon bekannt und berühmt, lebte in Paris. Und dann wuchs Herweg zum großen Freiheitsdichter heran. Und dann waren sie immer Rivalen. Und Heine hat einige Gedichte über Georg Herweg geschrieben, Spottgedichte. Er hat ihn immer veralbert.
Er nannte ihn die eiserne Lerche.
Ja, nicht schön, weil er so... Herweg hatte einen, deshalb ist er auch vergessen leider als Dichter, einen sehr pathetischen, irgendwie eisernen Stil. Es war immer der Aufruf zum Krieg, lasst die Kreuze zu Schwertern werden und so weiter. Mhm. Und wir wissen ja, Heine hatte diese Leichtigkeit, diese Ironie, dieses Moderne. Man liest ja Heine immer noch so, als wäre er einer aus unserer Zeit, während Georg Herweg einer von früher ist. Trotzdem ist mir persönlich Georg Herweg näher und ich mag ihn irgendwie mehr, obwohl er auch eine fürchterliche Gestalt war in manchen Zügen. Heine hat immer nur da gesessen in Paris, alle verspottet, alle verhöhnt, so sich allen überlegen gefühlt und hat aber nie irgendwas getan. Mhm. Nie. Und Georg Herweg hat dieses Projekt der Freiheit einfach wahnsinnig ernst genommen und er ist dann auch zur Tat geschritten. Als dann die Revolution ausbrach, hat Georg Herweg gesagt, auch mit ein bisschen Druck von Emma, okay, wir können hier nicht sitzen in Paris und warten, was passiert. Wir ziehen in den Krieg und dann haben sie in Paris diese Deutsche Demokratische Legion gebildet und sind in den Krieg gezogen. Während Heine natürlich zurückblieb und als der Feldzug gescheitert war, das nächste Spottgedicht über Georg Herweg verfasst hat. Also das war immer Heines Position, von außen dann tatsächlich zauberhafte Gedichte zu schreiben.
Karl Marx hat dann vermittelt zwischen den beiden, also sie konnten sich dann irgendwie begegnen, aber sind nie große Freunde geworden.
Freunde sind, nein.
Welchen Begriff der Freiheit hatten die im Vormärz 48. Also Herweg, was war das für die politische Freiheit zunächst mal? Wofür wollten die kämpfen?
Ja, die wollten kämpfen für das Wahlrecht. Das war ihnen das Wichtigste. Wahlrecht gab es damals ja fast nicht. Oder teilweise in einigen Staaten gab es auch ein Dreiklassenwahlrecht und so. Aber die wollten politische Freiheiten, die wollten wählen können, die wollten auch die Abschaffung der Willkür. In Preußen gab es damals keine verbindliche Verfassung, sondern der Staat, die Bürger waren abhängig von der Willkür der Regierenden, also vom König. Und das war das Erste, was sie wollten, eine Verfassung, ein Rechtsstaat, dann das Wahlrecht. Und Emma wollte das auch. Nur für Emma war sozusagen das Irre an ihrer Position, und das macht es so interessant, alle haben geschrien, Wahlrecht für alle, das fordern wir. Ja, aber wer waren denn alle?
Genau, die Männer.
Die Männer. Sozusagen, wenn Emma Herweg schrie, Wahlrecht für alle, war es nie sie, sondern das war auch ihr zu vermessen. Sie hat nicht das Wahlrecht für Frauen gefordert, sondern musste kämpfen für das Wahlrecht für Männer. Weil wenn man mit den Frauen angefangen hätte, wäre es nie dazu gekommen.
Ja.
Und das war das Schwierige, Tragische an ihrer Situation. Und deshalb ist sie in meinen Augen so viel interessanter als ihr Mann.
Gehen wir zum privaten Begriff der Freiheit. Also die beiden hatten dieses Konzept der freien Liebe. Also das muss man sich vorstellen, dass auf der einen Seite eine in Konvention erstarrte Gesellschaft ist, die nicht zulässt, dass eine junge Frau 25 wird, ohne verheiratet zu sein. Auf der anderen Seite gab es diese Gruppe, auch um Karl Marx herum und Jenny und die Namen, die ich aufgezählt habe, die frei leben wollten, auch sexuell. Das ging auch darum, Männer und Frauen zu teilen sozusagen. Und Emma war da eigentlich eine Fürsprecherin. Welches Konzept hatte sie von der freien Liebe?
Das würde ich so nicht sagen. Also Freiheit hat immer den Drang, totalitär zu sein. Also wenn man anfängt mit politischer Freiheit, dann kommt irgendwann automatisch der Gedanke, warum sollen wir nur politisch frei sein? Wir wollen auch sexuell frei sein.
Meinen Sie, ist totalitär?
Also sozusagen alles. Freiheit beschränkt sich. Wenn man die Freiheit will, dann kann man nicht sagen, ich will nur politische Freiheit, sondern bezieht sich dann auf alle Lebensbereiche.
Genau.
Das,
ja.
Oder total,
ja.
Kann man
ja.
Sagen.
Ja, nicht total.
So,
ja.
Und,
universal.
Universal. Und die Frühsozialisten haben tatsächlich für die freie Liebe plädiert. Karl Marx war da auch ein Freund von. Kommt auch im Kommunistischen Manifest vor. Es war aber eher eine Männeridee. Ja, ich glaube, dass sozusagen die Frauen wollten das jetzt nicht unbedingt, aber die Männer damals, die Frühsozialisten, fanden das eigentlich eine coole Idee. Und es ist ja auch so, dass dann, also sollten ja sogenannte Phalangen gegründet werden, Kommunen, frühe Kommunen, Wohngemeinschaften, in denen sexuelle Freizügigkeit herrschte. Und als sich dann die Familien Marx und Herwegh und Ruge in Paris trafen, hat ja Marx vorgeschlagen, lasst uns eine Phalanx bilden, also eine Kommune. Emma Herwegh, die politisch ja gut gebildet war und genau wusste, was damit gemeint war, hat gesagt, machen wir nicht. Und so sind die Herwegs nicht in diese frühe Kommune gezogen. Dann die Ruges und die Marxens sind zusammengezogen. Allerdings sind die Ruges nach 2 Wochen abgehauen.
Mhm.
Und wir wissen nicht, warum, können es uns aber vorstellen. Und ob es dann die Wahrheit ist, wissen wir nicht. Aber jedenfalls hat man sich da so reingetastet. Ich glaube, Emma, wenn ich sie richtig verstehe, war keine Freundin der freien Liebe.
Naja, aber das wundert mich jetzt, dass Sie das sagen. Sie hat doch bis zur Selbstaufgabe zugelassen und mitgespielt, dass ihr Mann dauernd Verhältnisse hatte mit anderen Frauen. Sie hat die Briefe der Rivalin übergeben, ihrem Mann. Mhm. Sie hat sich von ihm wegschicken lassen. Sie hat sich fragen müssen, wird die Schwangerschaft dieser Rivalin, wird das ein Kind ihres Mannes? Das hat sie ja alles mitgetragen. Warum hat sie das gemacht? Also warum?
Ja, nicht weil sie an die Idee glaubte, sondern weil sie ihren Mann nicht verlieren wollte. Sie wusste genau, wenn sie Georg Herwegh da Steine in den Weg legt, dann verlässt er sie. Georg Herwegh war so entschlossen, diese Affären zu haben und hat sie ja auch auf eine so entschlossene und verruchte Art und Weise durchgezogen, seine Frau dabei zum Werkzeug gemacht. Und Emma Herwegh konnte das ertragen, insofern sozusagen konnte sie sich auf die Idee schon einlassen, aber in Wahrheit hat sie auch unendlich gelitten.
Sie hat unendlich gelitten. Also ja. Ich habe das so verstanden, dass das halt auch der Preis der Freiheit ist.
Ja.
Also das...
Das hat sie verstanden.
Dass
genau.
Gewisse Schmerzen, Qualen notwendig sind, wenn man anders lebt, als es die Konvention vorsieht.
Ja,
oder?
Absolut.
Ja, ich meine, aber würden Sie dann sagen, sie war mehr die Sklavin ihres Mannes als die Herrin ihrer eigenen Bedürfnisse?
Das war der Vorwurf von Alexander Herzen gegenüber Emma Herwegh, sie sei die Sklavin ihres Mannes gewesen. Wenn man diese Briefe liest, die er ihr geschrieben hat, die sie an ihren Mann geschrieben hat, das bricht einem ja das Herz.
Wirklich, ja.
Das kann man ja kaum aushalten, wie sehr diese Frau leiden muss und wie sehr sie auch Vorschläge macht, dass die Affäre erhalten bleiben kann, dass ihr Mann irgendwie mit dieser Natalie sich irgendwie zusammenbleiben kann. Sie sagt ja sogar, geh 2 Jahre weg mit ihr.
Genau.
Und so, aber Hauptsache du kommst wieder. Und da wirkt sie ja so klein. Und dann erkennt er gar nicht diese selbstbewusste Frau wieder, die den Krieg gezogen ist, die keine Angst hatte vor den Kugeln der Regierungssoldaten, sondern mitgekämpft hat.
Alleine dort, zum Teil, die ist ja alleine in die zur Badischen Revolution zu Friedrich Hecker gefahren. Sie ist dort geritten in Männerkleidung.
Ja. Als Kundschafterin, ja.
Also das kann man sich ja heute kaum vorstellen, dass eine Frau alleine von Berlin nach Freiburg fährt und dann schießt und reitet und ficht. Und, also ich finde es unglaublich, diese Frau. Aber Sie würden schon sagen, dass sie das nur gemacht hat aus Liebe zu ihrem Mann?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, das ist ja das Spannende in Emma Herwegh, dass sie einerseits diese unfassbare Stärke hatte, Kundschafterin, Kriegsteilnehmerin, Revolutionärin, und auf der anderen Seite die Sklavin dieses unverschämten Mannes. Aber ich glaube, dass sie damit auch eine politische Idee verfolgt hatte. Und das führt zu dem zurück, was wir eingangs besprochen haben. Sie konnte ja politisch nur wirken über Georg Herwegh, über den Freiheitsdichter. Ja. Wenn sie ihn hätte ziehen lassen, wäre Emma Herwegh politisch sofort eine Null gewesen.
Ja. Ja.
So war das eben damals.
Ja.
Bürgerliche Frau hatte da keine Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das für sie eine starke Motivation war, bei Georg Herwegh zu bleiben, dass sie die Frau des Freiheitsdichters ist und auf ihn einwirken kann, durch ihn in diesen Kreisen bleibt, eben mit Marx, mit Bakunin, mit Richard Wagner, den Ruges und so weiter. Das war für sie sicherlich auch ein Kalkül, zu sagen, okay, ich nehme das in Kauf, ich ertrage das, obwohl es fürchterlich ist, aber ich bleibe im politischen Geschäft, um das mal so zu sagen. Und das macht sie aber auch so für mich so irre faszinierend, dass sie diese Motivation hatte und dass sie das ausgehalten hat für die politische Sache.
Ja, das zum einen. Und was sie für mich so schillernd und faszinierend macht, ist, wie modern sie ist in ihrer Widersprüchlichkeit. Ich meine, wir alle sind ja widersprüchlich. Wir alle sind mal ganz groß und pathetisch und dann wieder ganz klein und armselig in dem, was wir vielleicht an Idealen dann doch nicht hinkriegen, obwohl wir es uns wünschen würden. Also darin, finde ich, ist sie so eine moderne Figur eigentlich. Sie unterschwellig oder als Unterstrom laufen ja auch andere politische Bewegungen in ihrem Buch mit, die das Private als Politisches gesehen haben, wie die 68er oder so, ohne dass sie das explizit schreiben. Ja, für mich ist das eine sehr moderne Figur. Was ich interessant fand, war, als sie selber dann eine Affäre anfangen möchte mit dem Revolutionär Felice Orsini, fragt sie ihren Mann um Erlaubnis. Ja, also auch darin ist sie natürlich ganz Frau ihrer Zeit. Also sie hätte, obwohl er x-mal, also wirklich x-mal Geschichten hatte und ihr so wehgetan hat, hat sie sich nicht das Recht genommen zu sagen, jetzt steht mir das aber auch mal zu, ja, sondern sie fragt ihn und dann schreibt er ihr den für sie total kränkenden Satz, du bist frei.
Ja. Und das hat sie ja nichts, sie hat ja gesagt, nichts hat sie je so erschüttert wie das. Und auch wenn man es liest, ist es wirklich, es macht einen irre traurig, wenn man ist ja irgendwie auch verliebt in die Figuren, mit denen man sich literarisch befasst. Und wenn man das dann liest, wie sie darauf reagiert, das ist für sie unfassbar. Ich meine, sie ist 2 Jahre schon getrennt von ihrem Mann. Er lebt in Zürich, hat sie allein gelassen mit den Kindern. Sie lebt in Nizza. So, sie hat jedes Recht, eine Affäre anzufangen. Weil da ist ja niemand. Der Mann hat sie verlassen. Und trotzdem schreibt sie ihm diesen bewegenden Brief sozusagen, bittet, fragt um Erlaubnis, ob sie eine Affäre haben kann. Er sagt nein, aber er macht es so, ist mir egal.
Genau, das ist das, was ich auch so...
Er ist so gleichgültig.
Total.
Ja? Und das verletzt sie einfach extrem, dass dieser Mann sich überhaupt nicht mehr dafür interessiert, dass sie vollkommen egal ist, was sie da jetzt macht. Und da ist dann so enttäuscht. Ich glaube, hat sie, als sie diesen Brief schrieb, gehofft, dass er sagt, nein,
genau.
Du bist
meine Frau genau.
Und egal, was ich gemacht habe, du machst das nicht.
Ja, das ist auch wieder so.
Das wäre natürlich auch krumm, aber ich glaube, dass sie damit besser hätte leben können, als wenn er schreibt, ist mir egal, mach, was du willst.
Du bist frei. Also sie hat das so interpretiert, du bist... Ja. Vielleicht kommen wir zur Recherche, weil Sie sagen, wenn man das liest. Wie haben Sie diese ganzen Dokumente, sind das Briefe alles gewesen, mit denen Sie gearbeitet haben? Es gab auch die Briefe von seiner Rivalin, also von der Frau von Alexander, Natalie. Von Natalie. Die Briefe hatte sie, Emma Herwig, genau. Hatte diese Briefe, aber sie hatte nicht seine Briefe.
Nein.
Ja. Und wo lagen diese Briefe? Wo haben Sie die gefunden?
Sie hat ja sozusagen der überlebt in einem Ehepaar, der erbt ja auch die Briefe, die Liebesbriefe, die man so empfangen hat. Und sie hat die halt in den Schubladen gefunden. Es waren, glaube ich, über 300 Liebesbriefe, Briefe, die Natalie ihrem Mann geschrieben hat. Und da hat sie die gelesen.
Wo haben Sie die gefunden? Im Archiv?
Die sind in Archiven, aber zum Teil auch veröffentlicht in Büchern. Es gibt ein Herwig-Archiv in der Schweiz. Da liegen ihre Tagebücher, da liegen Briefe. In London liegen auch zum Teil, da liegen die Briefe von Natalie an Georg Herwig, die sie aber nicht kannte, die sie nicht gelesen hatte. So, also da gibt es viel, viel Material aus dieser Zeit. In den Archiven amerikanischer Universitäten liegt unheimlich viel aus dem 19. Jahrhundert, aus Deutschland. Da kann man das lesen. Das sind da Original-Faksimiles in der Sütterlin-Schrift. Aber man kommt da mit einer Recherche schon ziemlich weit.
Kommen wir noch kurz zu der Form, die sehr interessant ist. Sie erzählen nicht chronologisch oder linear, sondern auf verschiedenen Ebenen. Und es gibt eine Rahmenhandlung. Da ist Emma Herwig schon 80 und sie spricht mit einem Dichter, der unschwer als Frank Wedekind zu erkennen ist, dem erzählt sie ihre Geschichte. Diesen Teil haben Sie in der Ich-Form geschrieben. Warum?
Also das Buch hat ja drei Schwerpunkte, das Jahr 1842, 1848 und eben 1894, als Emma Herwig Witwe ist, arm, in Paris lebt und Besuch bekommt von diesem jungen Mann, der Frank Wedekind ist. Und tatsächlich können wir das in seinen Tagebüchern nachlesen, wie er Emma Herwig getroffen hat, wie sie ihm aus ihrem Leben erzählt hat, auch von dieser unfassbaren Affäre, der sogenannten Herzenaffäre. Warum habe ich da die Perspektive gewechselt? Es gibt ja so Epochenbrüche, also Zeiten, in denen ist es nach 10, 15 Jahren oder 20 Jahren ist komplett anders. Ich glaube, eine solche Zeit haben wir ja jetzt auch erlebt. Also wenn man denkt, wie die Welt noch 1995 aussah und jetzt 20 Jahre später mit den Smartphones, mit dem Internet, das ist ein Epochenbruch. Jetzt alles hat sich verändert. Das war in der Zeit zwischen 1850, 1880, 90 auch so. Da hat sich die Technik komplett verändert durch die Industrialisierung. Da haben sich die politischen Verhältnisse verändert, da hat sich die Moral stark verändert in dieser Zeit. Und ich dachte, um diesen Epochenbruch deutlich zu machen, brauche ich eine andere Sprache, eine andere Erzählweise. Und deshalb gibt es diese verschiedenen Perspektiven in dem Buch.
Das Buch wirkt, wie gesagt, subkutan sehr aktuell. Wir sind ja auch in so einer restaurativen Phase im gewissen Sinn. Und man fragt sich eben immer wieder, wie politisch ist das Private? Ja, das ist ja die Frage, die sich viele revolutionäre Bewegungen gestellt haben. Inwieweit hat für Ihr Schreiben und für dieses Buch genau diese heutige Zeit und die revolutionären Bewegungen unserer Zeit mitgespielt?
Ja, ich glaube, also für mich kann ich es sagen, mich gibt es in dem Sinne nicht privat, also rein privat. Sondern,
wie meinen Sie, in dem Buch oder überhaupt?
Nein, mich,
gibt es nicht als
Mensch,
privat?
Ja, mich gibt es, ja. Sozusagen, ich bin immer politisch. Der Gedanke der Freiheit, der Demokratie, den kann ich nicht von mir abspalten, sondern da bin ich halt. Ich bin immer Demokrat, ich bin immer ein fanatischer Anhänger der Freiheit. So, und jetzt erleben wir ja eine Zeit, in der wir uns alle irgendwie nochmal besinnen müssen, weil wir dachten, oder ich rede von mir, ich dachte vor 5 Jahren sozusagen, Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten, der Rechtsstaat, das ist ewig. So, und das ist uns geschenkt worden und das bleibt auch so, wir müssen nichts dafür tun. Jetzt wissen wir aber eben durch Trump, durch politische Entwicklung in Deutschland, in Frankreich, dass es vielleicht nicht stimmt,
ja,
sondern dass wir auch wieder gefordert sein könnten. Und das ist für mich das Aktuelle dieses Buches, obwohl als ich es anfing, war die Situation ja nicht so. Und jetzt ist im Nachhinein dazugekommen, dass ich jetzt manchmal denke, also wenn eine solche Situation käme, dass ich meine, als Journalist kämpft man ja immer irgendwie auch für die Demokratie oder setzt sich dafür ein. Aber wenn es wirklich ernst würde, an wen halte ich mich denn da? Wo sind denn meine Vorbilder? Und wir finden Vorbilder natürlich in Frankreich, in den USA, wo die Demokratie zuerst erkämpft wurde, in England. Aber hier in Deutschland, ich denke da an Georg Herwegh und Emma Herwegh. Ja? So, und das sind Leute, wir sind ja gar nicht in der Situation jetzt, ich will jetzt auch nicht pathetisch sein, aber ich wüsste genau sozusagen, wenn die Situation käme, an wen ich denken würde. Und wenn ich Mut und Kraft brauche, vielleicht für bestimmte Aktionen, würde ich denken, was hat Emma gemacht? Was hätte Emma jetzt gemacht? Und insofern ist sie für mich persönlich hochaktuell, sondern sie ist sozusagen die Möglichkeit eines Vorbilds für mich in schwierigen, kritischen, gesellschaftlichen Situationen. Und deshalb bin ich so froh und dankbar, dass ich sie habe. Mhm. Ja, sozusagen, die habe ich mir einfach in mein Leben, in mein Gemüt reingeholt, über die Recherchen, über das Schreiben. Und jetzt ist sie da und sozusagen, da hoffe ich, das sollte es mal, was ich nicht glaube, aber sollte es mal so weit kommen, dann würde ich hoffen, dass sie mich nicht verlässt, sondern dass sie, sozusagen die Emma in mir, dann das Richtige tun könnte.
Und ihnen auch diesen Mut genau. Gibt. Ja?
Ja.
Aber die sind natürlich auch gescheitert. Also der Revolutionsversuch ist ja auch gescheitert. Was können wir daraus lernen heute?
Ja, das ist, die 48er sind ja an ihrer mangelnden Entschlossenheit gescheitert.
Das ist die andere Seite
des Mutes, ja. Die sind gut gestartet, die haben das Richtige getan und die hatten es ja in der Hand. Die hatten die Fürsten ja schon am Boden. So, und dann kam aber so Bedenken und Zweifel und in Frankfurt in der Paulskirche und dann wurden die Liberalen doch stärker als die Demokraten und so. Und dann ist es so dahin, da weggeläppert. So, ich glaube, was man von denen lernen kann ist, und in dieser Stadt weiß man das ja auch ganz besonders, wenn der Moment da ist, zugreifen, durchziehen. So, das ist das, was wir von den 48ern und von den 89ern lernen können. Sozusagen, wenn einmal gestartet ist, dann durchziehen und nicht dann so, nee, vielleicht doch nicht, vielleicht können wir uns ja doch noch mit den Fürsten arrangieren. Das war der Fehler. Man hätte einfach sagen, nein, die Fürsten, weg mit denen und so, und jetzt kommt das Neue. Und das hat man nicht geschafft. Und das lerne ich für mich aus dieser Zeit.
Wir lernen noch etwas aus diesem schönen Buch, Die Freiheit der Emma Herwegh. Habe ich am Anfang den Titel falsch gesagt?
Nein, ich glaube nicht.
Ich hatte vorher überlegt, habe ich den Titel falsch gesagt? Ich hoffe nicht. Also, ich habe noch was anderes daraus gelernt, aus der Freiheit der Emma Herwegh, dass es vielleicht nach der Lektüre des Buches nicht mehr heißt, sie war die Frau des Revolutionsführers Georg Herwegh, sondern umgekehrt, er war der Gatte der Freiheitskämpferin von Emma Herwegh, weil er derartig als Weichei auch rüberkommt und als Schuft und als Macho, dass sie doch die viel, viel größere ist, die auch eine Straßenbahnstation verdient hätte.
Gerecht wär's.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich bekomme das Endezeichen gezeigt. Vielen Dank,
Dirk Kurbjewald.
Vielen Dank. Danke für das Buch, danke für das Gespräch. Danke Ihnen.
Dankeschön. Vielen Dank.